온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 490. Heute haben wir zwei längere Beiträge für euch. Der erste führt in das ostkolumbianische Department Meta. Hier lebt der Campesino und Menschenrechtsaktivist Eliseo Enciso Quevedo. Er hat bereits 4 Vertreibungen, mehrere Morddrohungen und Attentatsversuche hinter sich. Wir erzählen seine Geschichte. In unserem zweiten Beitrag stellen wir euch 4 Frauen vor, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Europa gekommen sind. Hier leisten sie Sorgearbeit, meist in Privathaushalten. Die Geschichten der 4 Frauen verdeutlichen, unter welchen menschenunwürdigen Bedingungen MigrantInnen in der Care-Arbeit tätig sind. Doch zuvor gibt es noch eine Nachricht zum kürzlich in Uruguay verabschiedeten Dringlichkeitsgesetz. Es wünschen eine interessante halbe Stunde eure Ondistas.
Unter Info? Nachrichten.
Vor genau einer Woche hat im uruguayischen Senat die neue rechte Koalition, ein Verbund liberaler, konservativer und rechtsextremer Parteien, das Gesetz mit der Nummer 19.889 verabschiedet und wird damit in die politische Geschichte des Landes eingehen. Die Regierung benutzte ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren, welches eigentlich für Notlagen oder politisch instabile Zeiten gedacht ist. Somit verblieben den Parlamentariern maximal 75 Tage, um das Gesetzgebungsverfahren abzuschließen, da das Gesetz sonst automatisch angenommen worden wäre. Das allein macht den Vorgang noch nicht besonders. Auch frühere Regierungen haben auf diese Art und Weise Gesetze beschlossen. Neu ist aber der Umfang und die Regelungstiefe des Gesetzes. Mit seinen knapp 500 Artikeln berührt es fast alle gesellschaftlichen Felder und versucht, weite Teile umzugestalten, ohne Zeit für eine gesellschaftliche Debatte zu lassen. Kritiker werfen der Regierung vor, damit die demokratische Kultur und die Macht des Parlamentes erheblich zu schwächen. Doch auch inhaltlich wird das Gesetz angegriffen. Neben befürchteten Privatisierungen, zum Beispiel im Bildungsbereich, steht vor allem die Sicherheitspolitik im Fokus der Kritik. Es wird befürchtet, dass neue Regelungen zur Einschränkung von Demonstrationen benutzt werden könnten. Außerdem wird eine punitive Sicherheitspolitik verfolgt, die vor allem auf höhere Strafen, auch für Minderjährige, setzt. Teile dieser Sicherheitsreform wurden 2014 und 2019 per Referendum vom uruguayischen Volk abgelehnt. Nun werden sie dennoch im Schnellverfahren durchgesetzt. Die Zivilgesellschaft wiederum bereitet sich darauf vor, das Gesetz per Volksentscheid abzuschaffen und will bald mit der Sammlung von Unterschriften beginnen. Die Präsidentschaft von Luis Lacalle Pou, der den linken Frente Amplio im März abgelöst hatte, verspricht, turbulent zu werden. Weitere Informationen zur Lage in Uruguay werden laufend bei unserem Partnermedium Radio Matraca auf Spanisch veröffentlicht.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Die Gemeinde Los Kioscos liegt im ostkolumbianischen Department Meta, mitten in den Llanos Orientales. Weite Ebenen, die fast nur aus Feuchtsavannen und flachem Weideland bestehen. Meta gilt als Caliente, als gefährliche Gegend. Seit den 1980er Jahren waren hier mal die FARC-Guerilla, mal verschiedene paramilitärische Verbände an der Macht. Der kolumbianische Staat existiert hier praktisch kaum. Ab und zu schickt er die Armee. Inzwischen sind die Ebenen Ölfördergebiet. Hier lebt der Campesino und Menschenrechtsaktivist Eliseo Enciso Quevedo. Er hat bereits 4 Vertreibungen, mehrere Morddrohungen und Attentatsversuche hinter sich. Dies ist seine Geschichte.
Eliseo Enciso kommt im weißen Pickup zum Busbahnhof von Villavicencio, der Hauptstadt des Departements Meta in Kolumbien. Kariertes Hemd, stattlicher Bauch, breitkrempiger Hut. Der Wagen kommt vom staatlichen Personenschutzprogramm. Mit ihm im Fahrzeug sitzen zwei wortkarge, untersetzte Männer mit Knarre im Hosenbund. Sie sind seit 4 Jahren Eliseos Leibwächter. Nach 8 Stunden Autofahrt ab Puerto Gaitán, fast 200 Kilometer auf einer roten Sandpiste, erreicht der Pickup Eliseos Finca in der Gemeinde Los Kioscos, mitten in der Savanne. Es ist schwülwarm. Die Trockenzeit geht gerade zu Ende. Hühner und Ziegen laufen herum. Das schlichte Gebäude ist neu. Paramilitärs hatten es vor Jahren in die Luft gesprengt. In der Umgebung gibt es keine Zäune, keine Dörfer oder Strommasten und kaum Bäume. Nur spärlich grüne Hügel, eine unglaubliche Weite. Don Eliseo, wie Eliseo Enciso auch respektvoll genannt wird, ist 48 Jahre alt, sieht aber älter aus. Das harte Landleben hat seine Spuren hinterlassen, aber auch die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen mit bewaffneten Gruppen, dem kolumbianischen Staat und der Justiz.
Ich bin schon 3-mal von hier vertrieben worden. Zuerst von der Guerilla 1998, dann von den Paramilitärs 10 Jahre später und schließlich vor 2 Jahren diesmal mit Granaten. Ich halte mich nicht für einen schlechten Menschen, aber mir stößt immer etwas zu.
...1965 kam sein Vater in die Region und kaufte die Finca Veladero, wo Eliseo 1971 geboren wurde. Damals war die Gegend nur mit dem Pferd erreichbar. Heute leben in der Gemeinde Los Kioscos ein paar hundert Menschen auf 200.000 Hektar. Das ist mehr als doppelt so groß wie das Bundesland Berlin. Auf den endlosen Weideflächen züchteten der Vater und seine Nachbarn damals Rinder. Dafür sind die Llanos Orientales bekannt. Eliseos Eltern betrieben zudem ein Restaurant und einen Laden. 1980, da war Eliseo 9 Jahre alt, tauchte die marxistische FARC-Guerilla in der Gegend auf. Er erinnert sich.
In dieser Gegend waren sie das Gesetz. Sie sorgten für Recht und Ordnung, während der Staat uns total allein ließ. Damals war die Guerilla gut. Ihre Mitglieder sehr strukturiert und respektvoll. Ab 1985 begannen die Guerilleros, ihre Ideologie zu verlieren, ihre Grundlinie. Sie wurden Narcos, Verbrecher.
In Meta und dem südlich gelegenen Department Guaviare wurde Marihuana angebaut, später auch Coca. Die Gemeinde Los Kioscos wurde Teil eines strategischen Korridors vom Amazonas-Tiefland bis nach Venezuela. Mal wurde das Gebiet von der Guerilla, mal von den Paramilitärs beherrscht.
Hier in Kolumbien wird alles von politischen oder bewaffneten Banditen gelenkt.
Eliseo kannte einige der Bewaffneten. Viele waren aus der Gegend oder hatten zuvor als Jugendliche auf der Farm seines Vaters gearbeitet. 1993 kam die kolumbianische Armee und nutzte ungefragt Restaurant und den Laden der Familie Enciso als Militärbasis. Als sie 4 Jahre später wieder abzog, kehrte die Guerilla zurück. Sie zündete die nun leerstehenden Gebäude an und verlangte ein Schutzgeld von 5 Millionen Pesos. So viel Geld hatte die Familie nicht und im Mai 1998 musste sie ihr Land verlassen. Eliseo erwarb eine andere Finca, 250 Kilometer entfernt, von der er aber 2002 ebenfalls vertrieben wurde.
Die Typen kamen und zündeten alles an. Wirklich alles, nicht nur das Gebäude, den Treibstoff, die Kleidung. Insgesamt verbrannte ein Wert von über 100 Millionen Pesos.
So musste Eliseo auch diese Gegend verlassen und kehrte erst Ende 2006 nach Los Kioscos zurück. Die Paramilitärs waren im selben Jahr offiziell aufgelöst worden und auch die Guerilla ließ ihn in Ruhe, denn er kannte den Anführer. Doch bald darauf kehrte eine Gruppe von rund 1000 Paramilitärs zurück. Kämpfer, die sich nicht demobilisieren lassen wollten. Sie nannten sich ERPAC und kontrollierten bald die Llanos. Angeführt wurde sie vom Drogenhändler Loco Barrera und dem Paramilitär Cuchillo.
Cuchillo war Kommandant des ERPAC.
Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia.
Sein Vater arbeitete mit meinem Vater als Viehzüchter zusammen. Die Söhne waren alle beim Militär und haben danach die Paramilitärs reorganisiert.
Die darauffolgenden Monate waren dramatisch. Hunderte Paramilitärs nutzten Eliseos Finca für Übungen und Geschäfte. Immer wieder wurde er bedroht. Am Abend des 15. Dezember 2008 bekam Eliseo von einem Subkommandanten der Paramilitärs einen Anruf.
Er sagte, ich habe eine schlechte Nachricht. Sie haben dich zum militärischen Ziel erklärt. Cuchillo hat den Befehl gegeben, dich zu töten. Sieh zu, dass du wegkommst. Morgen früh gegen 4 oder 5 werden sie bei dir sein.
Eliseo und seine Familie rafften ihre Sachen zusammen und flüchteten mitten in der Nacht Hals über Kopf in die nächstgrößere Stadt Villavicencio. Eliseo zeigte die militärischen Schulungszentren und Drogenlabore des AIRPAC an. Armee, Antidrogenpolizei und der später aufgelöste Inlandsgeheimdienst DAS führten 2 Razzien gegen die Paramilitärs durch, an denen Eliseo wegen seiner Ortskenntnisse teilnahm. Doch am Abend der 2. Razzia bekam er einen Anruf von einem Mitarbeiter des Geheimdienstes.
Me llamó un man de la DEA.
Der Anrufer sagte, hören Sie, Enciso, es gibt einen Bus mit dem und dem Kennzeichen. Steigen Sie ein und fahren Sie sofort nach Bogota. Die Paramilitärs haben 7 Milliarden Pesos bezahlt, damit die Operation abgebrochen wird. Und Sie sollen als Kanonenfutter dort gelassen werden. Steigen Sie in den Bus und hauen Sie ab.
Die Operation wurde abgebrochen. Wieder musste Eliseo fliehen. Eliseo ist überzeugt, dass die Paramilitärs im Auftrag von anderen gehandelt haben, die sein Land haben wollten.
Sobald man vertrieben ist, taucht komischerweise ein multinationaler Konzern auf. Hier kam Pacific Rubiales. 2008 musste ich fliehen und kurz darauf kam die Ölfirma.
Millionen Menschen, viele von ihnen Landwirte, wurden in Kolumbien Opfer von Vertreibung. Mit dem Gesetz 1448 sollte ihnen ihr Land zurückgegeben werden. Eliseo machte 2012 als einer der ersten davon Gebrauch. Doch auch das erwies sich als harter Kampf. Erst nach 5 Jahren, am 3. August 2017, bekam Eliseo seine Farm zurück. Nach einem zermürbenden Rechtsstreit, der eigentlich nur ein halbes Jahr dauern sollte. Eliseo zeigt auf die Reste seines alten Hauses, aus dem er Ende 2008 flüchten musste.
Von hier haben mich die Paramilitärs 2008 vertrieben, alles wegen der Ländereien. Als ich zurückkam, war das Gebäude völlig zerstört. Einen Teil haben sie angezündet, den anderen mit einer Bombe hochgejagt.
Doch auch heute sichern Bewaffnete weiterhin den Drogenkorridor. Aber Eliseo ist nun nicht mehr der Campesinito, das Bäuerlein von früher. Er ist inzwischen ein landesweit vernetzter Menschenrechtsaktivist und hat einflussreiche Kontakte bis in die Hauptstadt.
Wir sind landesweit bekannt und wir haben nicht alleine gekämpft. Und nur deshalb sind wir noch am Leben.
Eliseo lebt nun wieder auf seiner Farm, allerdings ohne seine Frau und seine Kinder, aus Sicherheitsgründen. Mit seinen Schwestern und Cousins bewirtschaftet er mehrere Fincas mit insgesamt 18.000 Hektar. Aber jetzt, wo die bewaffneten Gruppen abgezogen sind, kämpft Eliseo gegen die Ölfirma. Ein 2009 verabschiedetes Gesetz erklärt die Öl- und Bergbauindustrie zum öffentlichen Interesse. Zum Schutz der Anlagen ist das Militär auf dem Gelände der Ölfirma stationiert.
In Puerto Gaitán Meta, un municipio ubicado en la riqueza que emana el oro negro.
Die Ölfirma verbraucht viel Wasser in dem ökologisch sensiblen Gebiet. Dürre und Umweltverschmutzung drohen.
Viele Leute hier sind arm und hoffen, dass sie auf den Ölfeldern Arbeit finden. Aber der Nutzen ist minimal. Im Vergleich mit dem Millionengewinn, den sie hier rausziehen. Und die Umweltschäden, die sie hinterlassen, wenn hier alles verseucht ist. Was soll man hier mit 10.000 Hektar Land anfangen, wenn es kein Wasser mehr gibt? Und das bisschen, was noch da ist, verseucht ist. Welchen Nutzen haben wir davon?
Dagegen klagen die Enzisos. Und auch dagegen, dass sie 80% ihrer Ländereien an die Ölfirma abtreten sollen, die jetzt Frontera Energy heißt. Ihr Motto lautet, Fortschritt ist der Weg.
Frontera, avanzar es el camino.
Es klingt wie eine Drohung. Wohl auch deswegen träumen die Encisos nun vom Ökotourismus. Eliseos Schwester Sandra betreibt die Stiftung Enciso de Corazón. Sie pflanzt ökologisch erzeugtes Obst und Gemüse und will Boden und Weideland nachhaltig bewirtschaften. Sie hofft auf Touristen, die eine noch ungestörte Tierwelt und die unglaubliche Weite genießen wollen. Doch am Horizont sieht man schon einen Ölbohrturm. Im Januar 2020 hat Eliseo ein Depot von Paramilitärs mit Kleidung und Munition gefunden und angezeigt. Kurz darauf wurden die Felder einer seiner Fincas angezündet. Er vermutet einen Racheakt. Im März wurden ihm seine staatlichen Leibwächter entzogen. Danach kamen Polizei und Militär und durchsuchten seine Finca. Eliseo glaubt, dass die Ölfirma dahinter steckt. Doch mit juristischen Mitteln und seinem Netzwerk will er sich weiter wehren und mit einem Dokumentarfilmprojekt. Wir nehmen den Kampf auf, sagt er zum Abschied. Das sei schwierig, aber nicht unmöglich.
Der Krieg ist ein Geschäft, an dem sich die Leute im Anzug bereichern. Und das Geschäft dieser Leute ist der Landbesitz der Campesinos. Das ist die Goldgrube der illegalen Gruppen und der jeweiligen Politiker, die von ihnen bestochen werden.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 5, Geschlechtergleichheit. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Was soll das denn eigentlich sein, Geschlechtergleichstellung? Vielleicht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben?
Kannst dir auch gar nichts drunter vorstellen, was das bedeuten könnte?
Nee.
Dass wie Männer wie Frauen gleiche Möglichkeiten haben?
Para mí la igualdad de género representa el hecho de que sea el género que la persona haya escogido tenga acceso a las mismas oportunidades.
Und haben denn eigentlich alle die gleichen Möglichkeiten?
No, por supuesto que no. Porque existe violencia estructural.
Bei der bestehenden strukturellen Gewalt natürlich nicht.
Nein.
Nee.
Im Kapitalismus wird das ziemlich schwierig.
Also ich würde schon sagen, dass es Fortschritte gibt, so, weiß ich nicht, vor noch irgendwie Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sowas. Also ich sehe schon durchaus Fortschritte, aber auch noch sehr viel Luft nach oben.
Eso no existe.
Irgendwelche Ideen, wie wir das ändern können?
Naja, ich würde sagen, hauptsächlich männliche Menschen auf dieser Welt müssen ihre Privilegien reflektieren und sehen nicht, in welcher Position sie eigentlich auf der Welt sind.
Education. Incidir en la educación, educación, educación. No solo formal, sino también informal.
Bildung, Bildung, Bildung.
Also einfach die Strukturen auseinanderreißen und das kommt von Frauen wie von Männern, von Familien, von allem.
Geschlechtergleichstellung geht uns also alle etwas an. Und wir haben es in der Hand, die Situation zu ändern. Doch das können wir nur gemeinsam.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos und Fragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Antonia, Maria, Amalia und Raffaela heißen die vier Frauen, die wir euch im folgenden Beitrag vorstellen. Sie gehören zu den vielen tausenden MigrantInnen, die ihre Heimat verlassen haben, um in Europa Sorgearbeit zu leisten. Meist sind sie in Privathaushalten, in Spanien, Deutschland und anderen hochindustrialisierten Ländern tätig. Die Geschichten der vier Frauen verdeutlichen die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen MigrantInnen in der Sorgearbeit tätig sind.
Weil ohne uns die Welt stillstünde. So der Slogan einer Kampagne der Gruppe Territorio Doméstico in Madrid. In Zeiten einer globalen Pandemie wird plötzlich deutlich, welche Berufe wir brauchen, um das wirtschaftliche und gesellschaftliche System aufrechtzuerhalten. Als systemrelevant gelten zum Beispiel Berufe im Transportwesen, in der Energieversorgung, in der Kinderbetreuung, in Schulen sowie in der Pflege. Es wird sichtbar, dass vor allem Care-Tätigkeiten besondere Relevanz haben. Zu diesen gehören neben den KrankenpflegerInnen in den Krankenhäusern und Altenheimen auch Beschäftigte in Privathaushalten, viele von ihnen MigrantInnen.
Ich komme aus Peru und bin 45 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Deutschland. Ich bin hierher gekommen, weil ich Kinder habe, für die ich finanziell aufkommen muss.
Ich heiße Antonia, ich komme aus Bolivien und nun ja, ich bin schon seit 6 Jahren hier in Berlin.
Ich bin Amalia, ich bin Ecuadorianerin, ich bin 57 Jahre alt. Ich wohne schon seit über 20 Jahren in Spanien und arbeite als Care-Arbeiterin in Privathaushalten.
Dem Report der Internationalen Organisation für Arbeit zufolge gab es im Jahr 2015 weltweit schätzungsweise 11,5 Millionen migrierte ArbeiterInnen in der privaten Hausarbeit, die ihre Herkunftsländer und ihre Familien zu Hause zurücklassen. Die Migration verläuft in der Regel entlang eines internationalen Gefälles, das heißt in der Tendenz von ärmeren südlichen in reichere nördliche Länder. Der größte Anteil migrantisierter Hausarbeiten findet sich in sogenannten High-Income-Countries, darunter auch Deutschland und Spanien. Diese Länder zählen aufgrund der niedrigen Geburtenraten zu den alternden Gesellschaften, weshalb der Bedarf an Pflegekräften steigt.
Ich kannte niemanden hier. Ich bin über eine Bolivianerin hergekommen.
Antonia arbeitet in Berliner Privathaushalten und erzählte im Interview, dass wir wenige Tage nach dem Lockdown am Telefon führen mussten, wie sie vor 6 Jahren von Bolivien nach Deutschland kam und welche Erfahrungen sie zunächst machen musste.
Meinem Arbeitsvertrag zufolge hätte ich eigentlich gut verdienen sollen. Aber als ich hier ankam, wurde ich nicht bezahlt. 1 Jahr lang musste ich arbeiten, für nichts. Keinen Cent haben sie mir bezahlt. Sie sagten, ich müsse alles selbst zahlen. Die Flüge, die Kosten für die Behörden und die Papiere. Ich konnte meiner Familie nicht mal ein bisschen Geld schicken. Meine Tochter konnte nicht mehr zur Schule gehen. Was ich in Berlin erlebt habe, war wie moderne Sklaverei. Aber am Ende haben wir mit meiner Chefin das vereinbart, was sie angeboten hat. Denn am Ende kannst du nichts anzeigen, wenn du keine Papiere hast und du musst akzeptieren, was dir der Chef zahlt.
Die Gründe, wegen derer viele Frauen trotz dieser Zustände aus dem globalen Süden in die Industrieländer migrieren, sind individuell und vielfältig. Amalia verließ ihr Heimatland Ecuador beispielsweise aus ökonomischen Gründen.
Nun, ich bin hier nach Spanien gekommen, als sich die Situation in meinem Land drastisch von einem Tag auf den anderen verändert hat. Wir hatten in Ecuador die Währung Sucre und von einem auf den anderen Tag wurde der Dollar eingeführt. Was ist also passiert? Die Leute, die ein bisschen Geld angespart hatten, ich hatte den Plan, mir ein paar neue Nähmaschinen zu kaufen, denn ich hatte eine Schneiderei in Ecuador. Also mein Plan war, 2 Nähmaschinen zu kaufen, die großen, um viel mehr produzieren zu können. Aber durch den Wechsel der Währung war mein Erspartes plötzlich nur noch 4 Dollar, 8 Dollar wert. Ehrlich gesagt, das hat mich ruiniert. Ich wusste, ich würde nie genug Geld mehr zusammenkriegen, um mir meine Nähmaschine zu kaufen.
Amalia erzählt auch, dass sie in Spanien eine Ausbildung zur Krankenpflegerin machen und Geld sparen wollte, um zu reisen. Die Erwartungen der Frauen werden jedoch oft enttäuscht. Die völkerrechtliche Konvention 189 der Internationalen Organisation für Arbeit weist darauf hin, dass die internationalen Arbeitsübereinkommen und Empfehlungen für alle Arbeitnehmer gelten, einschließlich der Hausangestellten. Es schreibt außerdem in Artikel 3 vor:
Jedes Mitglied hat Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Förderung und den wirksamen Schutz der Menschenrechte aller Hausangestellten sicherzustellen.
Und in Artikel 6:
Jedes Mitglied hat Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Hausangestellte, wie Arbeitnehmer allgemein, in den Genuss fairer Beschäftigungsbedingungen sowie menschenwürdiger Arbeitsbedingungen kommen. Sowie, wenn sie im Haushalt wohnen, menschenwürdige Lebensbedingungen genießen, die die Privatsphäre achten.
Spanien hat diese Konvention jedoch bis heute nicht ratifiziert. In der Praxis entstehen so rechtsfreie Räume, in denen die Frauen ausgebeutet und in schlimmen Fällen misshandelt werden. So zum Beispiel im Falle von Rafaela.
Also sehr schlechte Erfahrungen. Da hatte ich eine, da arbeitete ich stundenweise für eine Arbeitsvermittlungsfirma. Ich hatte die Anzeige in der Zeitung gefunden. Also ich ging hin und sie gaben mir diese Stunden und es war furchtbar. Das waren sehr unmenschliche Leute. Ich glaube, es war eine Botschaft oder sowas. Also jedenfalls was ziemlich Großes. Ich musste 6 Bäder am Tag putzen und um 5 Uhr nachmittags aßen sie vor meinen Augen und gaben mir nichts zum Essen. Und klar, dann bekam ich Kopfschmerzen. Also habe ich dieser Frau gesagt, dass ich mich nicht gut fühlte. Und darauf antwortete sie: Aber wenn Sie krank werden, wieso haben Sie dann diesen Job angenommen? Ich habe ihr gesagt: Schauen Sie, Senora, ich habe dasselbe Blut wie Sie. Und wenn Sie krank werden, dann wollen Sie nicht krank werden. Deshalb, ich fühle mich nicht gut und ich möchte gern gehen. Ich arbeite schon seit 5 Uhr morgens und jetzt ist es 5 Uhr nachmittags und ich habe noch nichts gegessen. Dann hat sie mir gesagt, dass sie mir nicht das ganze Geld zahlen würde. Und ich habe gesagt: Sehen Sie, geben Sie mir, was Sie wollen. Ich will einfach nur gehen.
Auch in Deutschland, wo die Konvention 189 zwar seit 2013 ratifiziert ist, wird der illegalisierte Status der Frauen oft von ArbeitgeberInnen ausgenutzt. So liegt die Bezahlung von Reinigungs- und Pflegekräften in Privathaushalten meist unterhalb des Mindestlohns und die Frauen haben keinen Zugang zum deutschen Gesundheitssystem. Antonia erzählt außerdem, wie sie in Berlin täglich rassistischer Diskriminierung ausgesetzt ist.
Wenn ich in eine U-Bahn einsteige, dann gibt es weiße Frauen, die vor mir wegrennen und ihre Handtaschen umklammern. Sie glauben, ich würde klauen. Immer machen sie das. Ich fühle mich dadurch schlecht. Und ich sage, wir sind keine Diebinnen. Wenn ich vor Publikum spreche, dann sage ich, sie sind die eigentlichen Diebinnen, weil sie uns all unsere Reichtümer geklaut haben.
Die Realität vieler Care-Arbeiterinnen weltweit steht konträr zu den Zielsetzungen der Agenda 2030, die im Jahr 2015 von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossen wurde. Das Ziel Nummer 8 beispielsweise fordert,
die Arbeitsrechte zu schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer zu fördern, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen und der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen.
Maria und Antonia organisieren sich in der Gruppe Respect Berlin. Respect Berlin ist 1998 aus einem europaweiten Netzwerk entstanden. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, migrierte HausarbeiterInnen in der bezahlten und meist privaten Hausarbeit zu organisieren und unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus ihre Arbeits- und Menschenrechte zu verteidigen.
Sabe, la sociedad sabe, pero se tapan los ojos. Para nosotros nadie es ilegal. Todos tenemos derecho a trabajo.
No tengo papeles, pero tengo derechos humanos, señora. Tengo derechos humanos. Y se acabó.
Auch Amalia und Rafaela setzen sich aktiv für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Hausangestellten in Spanien ein. Mit der Kampagne »Weil ohne uns die Welt stillstünde« machte die Gruppe Territorio Doméstico in Madrid auf die Situation von Hausangestellten aufmerksam. Territorio Doméstico ist ein feministisches Kollektiv und zugleich eine Organisation von migrierten Hausangestellten in Spanien. Sie verstehen ihre Gruppe als transnationalen Raum des Kampfes, der Begegnung, der Fürsorge und der Selbstermächtigung. Rafaela, die vor über 20 Jahren von der Dominikanischen Republik nach Spanien migrierte, erzählte von der Bedeutung der Gemeinschaft für die Frauen von Territorio Doméstico.
Nuestras asambleas son partiendo de la cotidianidad, ¿no? Y de la escucha de cada una.
Für unsere Versammlung ist immer das Alltägliche der Ausgangspunkt und das einander zuhören. Dann das ganze Thema um Aufenthaltsgenehmigung und die Papiere, denn das ist ein großes Problem für viele Hausangestellte und migrantische Frauen. Also in dem Bereich haben wir viel gekämpft, um Papiere zu bekommen. Und das haben wir immer mit Allianzen anderer Gruppen gemacht. Nicht unbedingt migrantische Gruppen, aber Gruppen, die sich mit Grenzen auseinandersetzen. Wir beginnen jede unserer Versammlungen mit einem Lied. Für uns ist die Musik und der Tanz sehr wichtig, weil wir es als Rebellion sehen und als Form, uns zu verteidigen und zusammen zu sein. Zu einer Versammlung zu gehen, einfach nur dort zu sein, für uns ist es immer wichtig, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das beeinflusst die Art, wie wir unsere Kämpfe gestalten. Denn wir sind immer konfrontiert mit der körperlichen Erschöpfung und der fehlenden Liebe und Zuneigung, da wir unsere Familie nicht bei uns haben. Und deshalb braucht es eine andere Form zu kämpfen. Also der Gesang, die Musik und das Zuhören, die Zuneigung, das Vertrauen und die Liebe, die wir füreinander haben. Wir sind keine Therapiegruppe, aber wir unterstützen einander, hören einander zu und weinen in der Schulter der anderen.
De lunes a domingo voy desesperada, tres años sin papeles y siete regadas. Trabajo 30 horas, nunca contratada, ranta invisible, criminalizada. Por cuidar de tus hijos, yo dejé los míos, cadenas de cuidados, no arreglan este lío. Los hombres y el Estado siguen tan tranquilos, y el trabajo invisible, el cuerpo femenino.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.